Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ich sag erstmal Hallo Toni. Hallo Toni.
Hallo. Hallo Anja.
Hallo. Toni und ich, wir haben einen super Special Guest heute bei uns. Wir haben nämlich uns mal gedacht, wir müssen unbedingt über das Thema Poetry Slam sprechen. Und da gibt's natürlich eine Menge Leute, die super Experten sind, aber wir haben heute den Experten da. Wir sind beide persönliche Fans von dir, Sebastian23, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist ja, glaube ich, es ist ja dein Künstlername, ne? Hallo Sebastian, hallo.
Ja, ganz vielen Dank und ich freue mich, dabei sein zu dürfen bei euch heute.
Ja, wir freuen uns, dass das zeitlich alles so geklappt hat. Sebastian ist Poetry Slammer, Moderator, Autor, Musiker und auf deiner Seite steht Mütze, weil du wahrscheinlich immer eine aufhast, ne?
Ja, das ist genau der Grund, genau. Markenzeichen so ein bisschen.
Ja, genau, genau. Und so sieht man dich tatsächlich überall, also live im Fernsehen, wo auch immer, auf der Bühne. Du hast Philosophie studiert in Freiburg und hast dich dann auf die Poetry Slam Bühnen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz gestürzt. Aber das ist ja nicht alles, was du machst. Also ich habe es ja gerade eben schon gesagt, du moderierst ja auch, du bist Autor, hast eine Menge Bücher geschrieben. Du machst Musik. Ich glaube, so Hip-Hop, Rap und sowas liegt dir auch nahe irgendwo, ja, die Verbindung. Und du hast so viele Preise schon gewonnen für das, was du tust. Und ja, genau. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber wir sehen, dass er abwinkt. Ja, nee, das ist schon was, finde ich, da kann man durchaus stolz drauf sein. Und warum nicht, das anzunehmen? Ja, genau. Wir freuen uns, dass wir dich jetzt einfach so ein bisschen ausfragen können. Ja. Wie bist du eigentlich überhaupt dazu gekommen? Ja,
also wenn wir ganz vom Anfang loslegen wollen, bin ich schon als Kind, sobald ich schreiben konnte und einen Stift in der Hand halten konnte, da ging es eigentlich schon los. Dann habe ich mir Kurzgeschichten ausgedacht und aufgeschrieben und habe ganz, ganz viel gelesen und dann auch entsprechend der etwas überquillenden Fantasie, die ich da hatte und die ich mir bis heute zu bewahren versuche, dann schon tatsächlich Texte zu Papier gebracht, die dann teilweise in der Schülerzeitung veröffentlicht wurden und so. Das waren meine ersten Karriereschritte. Lange vor etwas, was man vielleicht Karriere nennen würde.
Aber hast du die Texte auch auf die Bühne gebracht?
Nee, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich ganz großes Lampenfieber hatte, auch selbst in so Situationen wie Referaten oder in der Schule, wenn ich was sagen sollte, mal total aufgeregt gewesen bin. Und ich habe es erst als junger Erwachsener dann geschafft, das so ein bisschen zu überwinden und bin bei einem Poetry Slam einfach mal auf die Bühne gegangen, weil wie das so ist, nicht wahr? Also als junger Erwachsener probiert man alle möglichen Sachen aus und guckt mal, passt mir das vielleicht nicht doch und bin ich nicht vielleicht der Mensch oder der Mensch? Man lernt sich ja auch kennen im Laufe der Zeit. Und da habe ich etwas getan, von dem ich eigentlich dachte, dass ich das überhaupt nicht machen könnte, nämlich ich bin zu einem Poetry Slam hingegangen und habe mich einfach angemeldet und mitgemacht. Also ich bin bis heute so ein bisschen von mir überrascht, dass ich das da so gemacht habe, auch wenn ich dann im Laufe der Zeit, und das ist ja nun schon über 20 Jahre her tatsächlich, dieses Lampenfieber mir so ein bisschen abgewöhnt habe.
Das finde ich jetzt echt faszinierend, dass du genau, also praktisch ja eigentlich so das Gegenteil von dem gemacht hast, ne? Was so, wenn du sagst, so Lampenfieber, so, oh, krass, und dann gehst du da freiwillig auf die Bühne, meldest dich an. Also nicht mal irgendwie ein Kumpel, der dich darauf gezerrt hat und gesagt hat, hey, du musst es machen, sondern so aus sich selbst heraus. Also das ist wirklich erstaunlich, tatsächlich. Also ich glaube, den Schritt machen die wenigsten, oder?
Ja, in diesem Moment so sehr über meine eigenen Grenzen gehen konnte. Ich, vielleicht habe ich auch gespürt, dass das ein richtiger Weg ist für mich und dass irgendwie ich nur mir selber durch die Angst auf die Bühne zu gehen so etwas blockiert habe die ganze Zeit. Es hat aber wirklich sehr lange gedauert, bis ich diese Angst tatsächlich abgelegt habe, also Jahre, die ich immer wieder so Herzrasen und Aufregung hatte, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. Und ja, wirklich erst dadurch, dass es eine alltägliche Sache geworden ist, hat es dann nachgelassen. Und ja, vielleicht kann man das als Einladung verstehen, wenn euch irgendwas Sorgen macht, ihr aber irgendwie das Gefühl habt, vielleicht wäre das trotzdem was für mich, so probiert's mal aus.
Richtig cool.
Weißt du noch, was du damals, also als du das erste Mal auf die Bühne gegangen bist, was du da für ein Thema hattest? Mit was du dich da getraut hast?
Ich habe damals tatsächlich nichts vorbereitet
auch das gehabt, noch.
Weil ich nicht wusste, was Poetry Slam genau ist. Tatsächlich muss man zu meiner Verteidigung sagen, das wusste damals niemand so genau, auch die Leute, die Poetry Slams veranstaltet haben, weil es neue Sache war. Poetry Slam ist Mitte der 90er in Deutschland erst angekommen und hat sich dann ganz langsam und als kleines Nischenphänomen in kleinen Kneipen, insbesondere in Städten mit Unis, verbreitet. Und ich hatte gehört, dass man da hingeht zu einem Poetry Slam und dass Leute dann einfach auf die Bühne gehen und irgendwas erzählen, was ihnen gerade einfällt. Dann dachte ich, ich gucke mir das mal an. An der Kasse sagte man mir dann, dass ich keinen Eintritt zahlen müsse, wenn ich selber auftreten würde. Und dann habe ich gedacht, ja gut. Die, und jetzt hört man, wie lange das her ist. Die 5 Mark spare ich mir.
Mhm. Krass. Also eigentlich ist es beim Poetry Slam so, dass man vorbereitet reingeht und dann auch wirklich immer diesen zeitlichen Rahmen hat. Und das dann eher weggeht von so einer Open Mic Night unter Studenten hin zu wirklich, ich bereite was vor, ich habe ein Thema, das habe ich mir ausgesucht und das präsentiere ich in dieser Zeit.
Ja, genau. Man hat diesen Zeitrahmen von in der Regel 5 bis 6 Minuten, in dem man machen kann, was man möchte, ob das nun ein ernster Text ist und ein lustiger. Es muss auch, also oft wird gedacht, weil es eben Poetry Slam heißt, dass es sich um Lyrik handeln müsste. Es werden aber auch viele Kurzgeschichten vorgetragen und mit anderen Textformen experimentiert. Mhm. Da gibt es sehr, sehr wenige tatsächlich, die improvisieren. Das kommt immer mal wieder vor, insbesondere, dass Leute mit so einem Hip-Hop-Freestyle-Hintergrund dann sagen so, ich lass mir jetzt Worte aus dem Publikum geben und improvisiere dann einen Text. Aber das sind ganz große Ausnahmen. Also ich sag mal, über 99% der Texte, die man bei einem Poetry Slam hört, sind vorbereitet. Mittlerweile ist auch die Herangehensweise von neuen SlammerInnen, die da mitmachen, natürlich eine ganz andere. Mittlerweile kann man sich über Jahrzehnte, die es Poetry Slam im deutschsprachigen Raum jetzt gibt, seit 2007 ungefähr, ist es ja auch ein relativ bekanntes Phänomen, dadurch, dass da ein Fernsehformat draus gemacht wurde vom WDR. Da kannst du dir sehr, sehr viele YouTube-Videos angucken von SlammerInnen, kannst Texte lesen in Büchern und dadurch so ein bisschen schauen, was da gemacht wird, was funktioniert, kannst so ein Rezept für dich selber finden und musst gar nicht mehr, ohne eine Ahnung, was das ist, einfach auf die Bühne gehen.
Wie wichtig ist es denn, wenn du auf der Bühne stehst, was du zurückbekommst vom Publikum?
Das ist total wichtig, weil Poetry Slam als eine Spielart der Literatur ein sehr direktes Format ist, weil du eben vor dem Publikum stehst. Du schreibst nicht einen Text auf, ohne das abwerten zu wollen, gibst den aus der Hand und irgendwo anders auf der Welt liest den dann jemand und bildet sich eine Meinung dazu und schreibt dir vielleicht höchstens einen Leserbrief oder einen bösen Kommentar auf Facebook oder so. Sondern die Leute sitzen ja vor dir und gucken dich an. Und dadurch hat es eine ganz besondere Direktheit, ob man nun in einen Austausch mit dem Publikum tritt und die was fragt oder die was reinrufen lässt oder so, eine Interaktion draus macht, ist nochmal ein zweiter Schritt, aber ja, man ist natürlich da auch dem Feedback direkt ausgesetzt. Ne? Man merkt sofort, ob den Leuten das gefällt oder nicht, was man macht.
Versuchst du dann auch manchmal so eine, oder vielleicht auch andere SlammerInnen, eine gewisse Reaktion hervorzurufen beim Publikum? Also auch irgendwie vielleicht bewusst, ja, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen provozieren, aber einfach eine bewusste Reaktion zu bekommen?
Naja, also ich glaube, beim Poetry Slam geht es immer so ein kleines bisschen darum, dass die Texte und das, was man und die Art, wie man sie vorträgt, das Publikum erreichen, dass man da eine Zugänglichkeit schafft. Das heißt, also die Antwort ist unbedingt ja. Also in der einfachsten Form ist ja eine Reaktion, die man sich vom Publikum wünscht, zum Beispiel schon einen Lacher zu haben, wenn man einen lustigen Text vorträgt, oder keinen Lacher zu haben, wenn man einen ernsten Text vorträgt.
Hat es Einfluss, diese Reaktion des Publikums, auf die Themen, die du bringst? Also veränderst du was? Probierst du da aus? Guckst du, oder ist dir das eigentlich im Grunde egal, weil du halt einfach eine Botschaft jetzt einfach senden willst? So.
Naja, ich glaube, darauf muss man mit mehreren Antworten reagieren, weil es schon so ist, dass ich am Anfang mir nicht viele Gedanken darüber gemacht habe, was ich vortrage auf der Bühne, weil es auch gar nicht so wichtig war. Das war, ne, so eine kleine Veranstaltung, wo ein paar Leute zugehört haben, und da habe ich dann oft Späße getrieben, Texte, die eher so in die Kategorie so Wortspielereien fielen. Und mit der Zeit, als ich gemerkt habe, dass ich eine gewisse Reichweite gewinne, habe ich mir mehr Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich erzähle und ob ich diese Reichweite nicht nutzen möchte, um tatsächlich, so wie du gesagt hast, eine Botschaft zu transportieren oder die Leute zum Nachdenken anzuregen und vielleicht etwas mehr zu machen, als die Menschen nur zum Lachen zu bringen, wobei auch die Menschen nur zum Lachen zu bringen natürlich ein legitimes Ziel sein kann von Büchern oder Texten. Mhm. Insofern, also das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich mir nicht so viele Gedanken darüber mache, wie das Publikum vielleicht findet, was ich schreibe und vortrage. Denn wenn man sich zu sehr danach richtet und hofft, zum Beispiel, dass man möglichst viele Leute begeistert, dann schreibst du natürlich ganz anders, als wenn du auf eine innere Stimme hörst und denkst, okay, das ist mir wichtig, das ist etwas, das aus mir raus will. Und dann schreibst du das, von dem du denkst, dass die Menschen das hören wollen. Das kann in fataler Weise die Kreativität korrumpieren. Einfaches Beispiel. Du schreibst eine Art von Texten, die sehr erfolgreich sind. Nehmen wir einen anderen Poetry Slammer aus der frühen Poetry Slam Zeit, Marc-Uwe Kling, der dann angefangen hat, Geschichten zu schreiben, in denen er mit seinem Känguru spricht, die wir wahrscheinlich alle kennen, weil er damit auch wahnsinnig erfolgreich geworden ist. Und was er dann nicht gemacht hat, ist zu denken so, okay, das kommt sehr gut an, ich schreibe jetzt nur noch Känguru-Geschichten. Er hat dann eben sich, das muss man sich dann auch erstmal trauen, den Schritt gemacht, ganz andere Bücher noch zu schreiben, Kinderbücher zu schreiben, die dann auch sehr erfolgreich geworden sind, Science-Fiction-Bücher zu schreiben, Gesellschaftsspiele zu erfinden. Das heißt, er hat sich nicht dem Diktat eines Publikums quasi ergeben und gesagt, okay, das wollen die Leute von mir hören, das gebe ich den Leuten auch. Und da finde ich, ist er ein gutes Vorbild, sich auch von großem Erfolg nicht überwältigen zu lassen. Ganz so großen Erfolg habe ich noch nicht, aber ich versuche das trotzdem auch. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich ganz schön finde beim Format Poetry Slam. Ich habe ja schon gesagt, dass man alles Mögliche machen kann. Und das habe ich immer von Anfang an auch schon dann gemocht daran, dass auch ich nicht darauf festgelegt bin, so jetzt in eine Richtung schreiben zu müssen. Habe dann auch probiert, mal ernste Texte zu schreiben, mal viele gereimte Texte. Dann im Laufe der Zeit mir auch den eigenen Spaß am Schreiben und an der Kreativität zu bewahren, indem ich neue Dinge ausprobiere.
Ja, du scheinst ja eh sehr, sehr neugierig zu sein auf neue Sachen. Ja. Also du hast ja gerade eben schon gesagt, es gibt ja ganz viele Varianten, wie man da auf der Bühne auch performen kann, was man schreiben kann, in welcher Art und so. Woran arbeitest du denn da gerade? Gibt es da irgendwas Neues, wo du sagst, ja, jetzt habe ich ja schon hier, keine Ahnung, diesen Blumenstrauß schon ausprobiert, ja, aber jetzt kommt wieder was Neues?
Ja, natürlich kommt was Neues. Es gibt die Konstante, dass ich Kurzgeschichten und Gedichte schreibe, die auch bühnengeeignet sind für Poetry Slam und für die Solo-Shows, mit denen ich mittlerweile unterwegs bin. Mhm. Das bleibt, das ist so die Baseline, die das künstlerische Schaffen genau zusammenbindet so ein bisschen. Aber im Laufe der Jahre habe ich dann auch ganz andere Sachen ausprobiert, habe Dramen geschrieben, habe ein Sachbuch geschrieben, habe einen Roman geschrieben mit durchaus wechselhaftem Erfolg. Jetzt gerade ist etwas, an dem ich arbeite und an dem ich mich neu ausprobiere, ein Drehbuch zu schreiben. Und zwar auch in humoristischem Kontext, weil ich finde, es ist so eine Baustelle, die ich wahrnehme. Einerseits mag ich selbst sehr gerne lustige Filme und Sitcoms und solche Sachen. Mhm. Und das ist einer der besten Ratschläge, den man AutorInnen geben kann. So, schreib Sachen, die du selber gut findest. Also wenn du selbst die ganze Zeit Science-Fiction-Bücher liest, dann setz dich nicht hin und schreib einen Mittelalter-Roman. Also, ne? Also, und insofern lag das auf dieser Seite nah. Und dann habe ich gleichzeitig einfach auch die Marktlücke gesehen. Ich finde schade, wie wenig deutsche Stoffe es da gibt, die auch umgesetzt werden. Ganz oft ist es so, dass man dann eine Komödie sieht, die aus Deutschland kommt und dann im zweiten Schritt merkt, okay, das ist aber nur ein Remake eines amerikanischen oder englischen oder französischen Format, sei es ein Film oder eine Serie oder so. Und das habe ich auch ein bisschen als Herausforderung verstanden, da jetzt vielleicht mal etwas beitragen. Und das ist so ein bisschen so ein Projekt, an dem ich jetzt genau seit einem halben Jahr so ein bisschen rumschraube.
Ist auch nicht so einfach, ne? Ist wieder was anderes. Also ein Drehbuch ist ja schon nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Es ist wirklich absolut anders, weil man viel bildlicher denken muss. Und du dann halt nicht, woran ich natürlich gewöhnt bin, erzählst über Worte und sagst, was vor sich geht, was die Figuren denken. Also du musst das zeigen. Und das ist natürlich dialoglastig, das war und ist jetzt nicht die ganz große Herausforderung, weil ich immer schon auch viele Dialoge gerne geschrieben habe und es auch immer einfach eine sehr gute Quelle für lustige Texte ist, wenn man lustige Dialoge schreibt. Aber ja, dieses Bildhafte ist natürlich eine Herausforderung, aber da sind wir wieder an dem Punkt, dass es eine Herausforderung bleibt, dass es spannend bleibt für einen selber, wenn man kreativ ist. Das ist bei mir, ja, ganz wichtig.
Gab es dann für dieses Drehbuch eine bestimmte Inspiration oder so? Grundsätzlich ist es dann einfach alles tagtäglich, was dich so inspiriert dazu? Oder wie kam es dazu, dass du gesagt hast, jetzt mal ein Drehbuch?
Also das liegt schon daran, dass ich mir die Frage gestellt habe, was mag ich eigentlich gerne, was habe ich noch nicht probiert, aber was würde ich selber auch spannend finden, selber ja mal umzusetzen. Und ja, ich bin ein ganz großer Fan diverser Sitcoms. Dann dachte ich, gut, das probiere ich jetzt auch einmal aus. Zumal ich vor der Frage überhaupt stand, so was mache ich denn jetzt als nächstes, weil ich in den letzten 2 Jahren gar nicht so viel auf der Bühne stand wie sonst immer und da durchaus mehr Ruhe vorhanden war. Und dann dachte, okay, ich probiere. Jetzt nehme mir mal die Zeit, die jetzt gerade da ist, und mach was Neues draus.
Da hat die Pandemie, glaube ich, auch eine ganze Menge gemacht, ne? Weil wenn man dann, also klar, jetzt in Bezug auf Künstler ja sowieso, dieses nicht auftreten können, das hat natürlich ganz viel gemacht. Was hat sich da für dich verändert, außer dass du jetzt zum Beispiel auf eine neue Form gekommen bist, ein Drehbuch zu schreiben? Wie bist du mit dieser Situation umgegangen?
Ja, erstmal hat das auf jeden Fall wie bei vielen KollegInnen eine Schreibblockade ausgelöst. Also weil man so komplett aus seinem Modus offen war. Dann zum Beispiel ganz banal, ich halt auch vor der Frage stand, so warum soll ich jetzt einen Text schreiben für die Bühne, auf die ich dann nicht gehen kann. So, und ja, das war erstmal eine Herausforderung, dann da einen Weg zu finden, da auch mit umzugehen. Und ja, für mich auch ein Stück weit dann eine Art, mich freizukämpfen aus dieser Blockade, dann etwas anderes anzufangen und zu sagen, so gut, dann gehe ich jetzt nochmal einen anderen Weg und schau mal, ob das was für mich sein könnte. Bei mir ist es nur noch so gewesen, dass ich direkt vor der Pandemie oder eigentlich zu Beginn der Pandemie im März 2020 auch ein Buch rausgebracht habe, dass ich sehr viel Arbeit gesteckt hatte und das dann so ein bisschen, wie viele andere Veröffentlichungen aus dieser Zeit, so ein bisschen untergegangen ist.
Das ist so schade, ja.
Dass, ja, also viel Aufwand war, aber natürlich auch nachvollziehbar ist, dass dann halt, weiß nicht, die Presse nicht so viel darüber berichtet hat, was gerade für neue Bücher rauskommen. Und die Leute, wenn sie das dann in der Zeitung gesehen haben, vielleicht auch gerade in anderen Wegen unterwegs waren so und andere Sachen sie beschäftigt haben. Das hat natürlich nochmal dazu beigetragen, dass ich gezögert habe, ein neues großes Projekt anzufangen im ersten Moment. Da habe ich mich dann erstmal sehr aufs Internet verlegt, hab viele Livestreams gemacht, hab viel, insbesondere im ersten halben Jahr der Pandemie, dann in Instagram live und auf Twitch kleine Shows gemacht und mit KollegInnen gesprochen über die Situation und so auch ein bisschen eine Verbindung zur Szene, wenn man so will, gehalten und auch zum Publikum. Das war total wichtig für mich in dem Moment, dass man da zumindest einige Leute noch erreichen konnte, die einem dann auch, das ist ja das Schöne an so einem Livestream, in den Kommentaren, da kriegst du dann eine Publikumsreaktion. Das heißt, wie jetzt zum Beispiel in einem Podcast, wir sehen ja nicht, was die Leute denken und sie können uns auch jetzt nicht direkt hier was reinschreiben oder zurufen oder so. Und diese Interaktion, wir hatten es ja schon da viel für Leute aus der Poetry Slam Szene, glaube ich, nochmal eine besondere Rolle. Und diese Verbindung zum Publikum zu verlieren, war schon auch ein schwieriger Facette der, der Pandemie.
Jetzt, wo sich ja alles so ein bisschen, also ja, Gott sei Dank ja auch alles wieder ein bisschen lockert und Dinge wieder möglich werden, bleibt es? Also das, was du aus dieser Zeit mitgenommen hast, also gerade zum Beispiel Instagram oder auf Twitch bist du ja immer noch live, ne, regelmäßig. Also da kann man dich ja tatsächlich immer wieder erleben. Sind das so die Sachen, die du auch gerne behalten möchtest, weil das einfach für dich auch wirklich eine gute Erfahrung war und ist?
Ja, ich werde im Internet bleiben. Das Internet
das ist klar. Nee, ich meinte jetzt wirklich eher so dieses, ne, Interaktion mit den Leuten, was so auch auf diese Art, ja, ist schon klar.
Ja. Also was Livestreams angeht, das muss man mal schauen. Es gibt so ganz spannende Punkte, die sich da herausgestellt haben. Zum Beispiel erreicht man Menschen, die man sonst nicht erreichen würde. Wir haben dann so, als wir das erste Mal einen Poetry Slam Livestream gemacht haben, das war schon früh, im April 2020 haben wir dann schon den ersten Livestream gemacht, bei dem dann die KünstlerInnen natürlich zu Hause, ne, war strenger Lockdown, die Texte haben sie selber gefilmt und wir haben die dann eingespielt und das Publikum konnte dann aber an den Bildschirmen zu Hause abstimmen tatsächlich. Und so haben wir einen Poetry Slam simuliert, sag ich mal, im Netz. Und da haben wir dann Feedback gekriegt von Leuten, die gesagt haben, so, wow, ich bin vor 2 Jahren ausgewandert und habe aber immer vermisst, dass ich jetzt nicht mehr zum Poetry Slam gehen kann. Und jetzt gibt's das auf einmal im Internet, in deutschsprachigen Poetry Slam, ist ja fantastisch. Oder Leute, die immer gesagt haben, so, ja, ich gehe ungern raus. Aufgrund von Gründen, die ja verschiedenster Natur sein können, auch schon vor der Pandemie vorhanden waren, dass Leute sich vielleicht nicht gerne in soziale Situationen begeben und dann total happy waren, dass sie dann Veranstaltungen nach Hause geliefert gekriegt haben. Und diese Erreichbarkeit und diese Möglichkeit, die finde ich eigentlich sehr schön. Es wird jetzt auch immer wieder gefragt, weil wir ja wieder Live-Veranstaltungen machen können, noch in eingeschränktem Rahmen. Da wird immer wieder mal, wenn ich was poste, so hier trete ich jetzt auf, dann drunter gefragt, so ja, gibt es auch einen Livestream dazu? Und also es gibt schon gute Gründe zu überlegen, wie man das weitertragen kann.
Wenn du sagst, jetzt so erster Livestream April 2020, hattest du den Eindruck, dass dann die Texte und die Themen sehr Pandemie prägend waren oder auch vielleicht Pandemie beeinflusst, vielleicht Thema Isolation und so das Ganze, was die Menschen, also auch die SlammerInnen beschäftigt hat, wurde das auch dann so zum Ausdruck gebracht?
Das kam immer wieder mal natürlich vor, so wie vor der Pandemie fast jede SlammerIn einen Text über das Bahnfahren hatte, weil wir das alle machen. Wir sind halt auf Tour unterwegs und fahren ganz viel Zug und so ergibt sich das dann. Ne? Und dann so gemeinsame Themen, die alle beschäftigen, finden sich dann auch in mehreren Texten wieder. Das war natürlich auch da vorhanden. Das ist ja auch etwas Schönes. Ein gutes Poetry Slam ist so vom Grund Gefühl, kann man es ganz gut beschreiben mit, da sitzen Leute im Publikum vor einer Bühne und dann tritt jemand aus dem Publikumsraum auf die Bühne. Das heißt, diese Direktheit funktioniert auch auf so einer Ebene, dass man das Gefühl hat, da steht jemand von uns da oben. Das ist gar nicht irgendwie jemand, der so von so einem ich meine es gar nicht despektierlich, aber der so von so einer höheren Hochkulturebene herabgeschwebt kommt auf die Bühne, den man vorher gar nicht sieht und der dann plötzlich aus dem Backstage auftaucht und so, oh mein Gott, schau an, da ist ja der berühmte Autor oder die großartige Autorin oder so, sondern das ist ja eben auch da so, man das Gefühl, das ist jemand von uns, es wird über unsere Themen gesprochen. Und im Poetry Slam ist natürlich auch insofern ein besonderes Format, dass es gegenwärtige Themen schnell aufgreift. Das heißt, wenn ich sage, ich mache heute Abend einen Poetry Slam, dann kann es gut sein, dass da Leute auftreten, die einen Text vortragen, den sie heute geschrieben haben. Kann auch sein, dass da etwas drin vorkommt, was jetzt passiert ist erst. So, dass jetzt jemand irgendwie einen Text vorträgt über etwas, was in den letzten Wochen los war. Und insofern, genau, ist das natürlich auch etwas, wo es dazugehört, dass so aktuelle Themen verhandelt werden.
Das wäre jetzt tatsächlich auch so eine der Fragen gewesen, die wir natürlich auch noch stellen wollten für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, unwahrscheinlicherweise. Aber welche Themen dich denn so besonders umtreiben? Also wo du sagst, oh, das, da muss ich einfach wirklich immer was dazu sagen. Welche Mischung ist das bei dir? Wenn man das so sagen kann. Ja, du hast ja gerade gesagt, tagesaktuell und so, ne, du reagierst ja auch wahrscheinlich wie die anderen auch. Aber gibt's da was?
Jein. Also was immer wieder durchkommt bei mir ist natürlich, dass ich humoristische Texte schreibe. Nicht nur, also ich bin nicht darauf festgelegt, dass alles, was ich sage, immer lustig sein muss. Aber das ist so eine der roten Fäden, die sie da durchziehen. Ich bin im Laufe der letzten Jahre immer politischer geworden. Auch das kann man sicher festhalten. Wer mich vielleicht von Twitter oder Instagram kennt, der weiß, dass ich da sehr oft auch Stellung beziehe zu aktuellen Vorgängen und das politische Tagesgeschehen kommentiere. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Texten, die ich schreibe, wieder. Da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, da ist jetzt halt irgendwie so eine Reichweite vorhanden. Und wenn man bei einem Poetry Slam auftritt, mittlerweile gibt es sehr große Veranstaltungen. Und man erreicht auch darüber hinaus dann über YouTube und über Instagram oder so sehr viele Menschen. Und da überlege ich dann schon zweimal, ob es etwas gibt, was mir wichtig ist, sagen möchte. Es geht natürlich um die Themen unserer Zeit, um die Klimakrise, um Rassismus, um die Abschottung der Festung Europa gegenüber Menschen, die aus anderen Teilen der Welt versuchen, hierher zu kommen. Das sind Dinge, die mich persönlich beschäftigen und bewegen. Und da sind wir bei Tipp 2 für alle Leute, die gerne selber schreiben oder schreiben wollen. Nicht nur schreibt Texte, die ihr selber gerne lesen wollt, sondern schreibt über ein Thema, das euch bewegt, das euch emotional macht, bei dem ihr Gefühle dazu habt. Und das gebe ich gerne immer mit auf den Weg, dann nicht über etwas zu schreiben, von dem man denkt, das könnte jetzt irgendwie das Publikum interessieren oder so, sondern was einen selbst umtreibt und was einem selbst wichtig ist, rauszulassen.
Beeinflusst das entsprechend dann auch die Themen deiner Bücher? Weil du hast ja vorhin gesagt, das ist ja alles dabei, ne? Also von Sachbuch über, ne? So ganz klassisch Roman, was auch immer. Die Bandbreite ist groß. Kann man sich das so auch vorstellen, dass du jeweils immer gedacht hast, so, das will ich jetzt erzählen, das muss jetzt raus. Weil ein Buch ist ja nochmal ein anderes Projekt. Ne?
Total.
Das ist ja auch viel länger angelegt. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie mal eben spontan innerhalb von 2 Wochen erscheint oder fertig ist, ja, in aller Regel nicht. Mag es auch geben für alle da draußen. Ich habe mag es alles geben, aber im Normalfall ist es ein längerer Prozess. Und da arbeitet ja auch was in einem. Da passiert ja relativ viel, was sich über die Zeit entwickelt.
Ja, ein Stück weit ist es richtig. Auf der anderen Seite ist auch für ein Buch, auch für ein 1000-seitiges Buch, gibt es so einen ersten Moment, wo man so eine Idee hat und denkt so, okay, das würde ich gerne zu Papier bringen. Und dann entwickelt man diese Idee. Das ist, das sagst du völlig richtig, natürlich ein aufwendigerer Prozess, wenn man 1000 Seiten schreibt, als wenn man jetzt so einen 5-Minuten-Text für eine Poetry Slam-Bühne schreibt. Aber auch da ist das, was später dazu kommt, die Art und Weise, wie man ein Buch dann aufbaut und wie man eine Geschichte erzählt und die Figuren entwickelt und die Situationen beschreibt, da kommt wahnsinnig viel Handwerk ins Spiel. Aber die ursprüngliche Idee und das, was einen antreibt, diese ganze Arbeit auf sich zu nehmen, und da spreche ich, glaube ich, für sehr viele AutorInnen, das ist ja auch ein regelrechter Kampf gegen sich selber, so eine Geschichte dann aus sich rauszuholen und in so eine Buchform zu bringen. Spätestens, wenn man mit LektorInnen zu tun hat und sich dann damit auseinandersetzen muss, dass die alle Fehler entdecken und Rückfragen haben zu irgendwelchen inhaltlichen Feinheiten. Spätestens da wird es sehr anstrengend und da muss man seine eigene Eitelkeit zur Seite stellen und wirklich sich sehr intensiv mit den Texten befassen. Das aber alles ist nur ein Entwicklungsprozess einer Idee, und für die Idee ist wichtig, ja, dass man das, dass es einen guten Grund dafür gibt, dass man sie rauslässt. Das heißt, bei allen Büchern, die ich geschrieben habe, war das auch so, dass ich dachte, okay, darüber will ich jetzt mal sprechen in der einen oder anderen Form. Das ist jetzt eine Sache, die mir wichtig ist und von der ich denke, schreibe ich jetzt mal drüber.
Wie bist du denn an das Schreiben rangegangen? Weil wenn ich mir vorstelle, einen Poetry Slam Text zu schreiben, ist sicherlich ganz anders als ein Buch zu schreiben. War das für dich erstens eine krasse Umstellung oder bist du sofort da gut eingestiegen, hast gesagt, ah, ich kann das eigentlich jetzt so weiterführen, wie ich das auch bei den Poetry Slams mache?
Ja, ganz so einfach ist es tatsächlich nicht, weil wenn man an ein neues kreatives Projekt rantritt als jemand, der schon viel in eine andere Richtung geschrieben hat, dann muss man so ein bisschen, ja, es gibt kein deutsches Wort dafür, auf Englisch würde man unlearning sagen, man muss es entlernen, man muss sich selber abgewöhnen, alles, was man so, ne, also sagen wir, um eine Kurzgeschichte zu schreiben, insbesondere für eine Poetry Slam Bühne, muss das, du musst sofort, es muss sofort losgehen, du musst direkt in die Action reinstürzen, du hast keine Zeit, Figuren groß zu entwickeln und ja, da ausführlich die Szenerie zu beschreiben oder so. Es muss ganz direkt und on point und reduziert sein und verdichtet. Und das heißt, das muss man sich ein bisschen abgewöhnen, weil wenn man so schreibt auf 300 Seiten, das funktioniert nicht. Man muss ein anderes Erzähltempo finden und natürlich auch die Möglichkeiten entdecken, die darin stecken, dann ja in diesem Tempo sich sich zu bewegen und dann auch ganz anders zum Beispiel an die Frage ranzukommen, wie kann das lustig sein? Was kann man da humoristisch draus machen? Den Roman, den ich geschrieben habe, das und das letzte Sachbuch auch, sind schon humoristische Bücher. Und das ist eine ganz andere Aufgabe, Bücher. Weil nicht nur, weil man nicht auf der Bühne steht, sondern die Leute dann den Text in der Hand haben und gar nicht sehen können, wenn man ein lustiges Gesicht dabei zieht, während man das sagt oder das muss sich alles im Text transportieren und das ich hatte vorhin schon gesagt, ist eine neue Aufgabe gewesen und darum auch spannend und eine Herausforderung und die suche ich anscheinend immer gerne.
Gibt es da Autoren, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du viel liest, gibt es da Autoren, die dich da inspirieren, wo du sagst, das ist schon cool, ja, wie der das macht oder wie die das macht, so gibt es das?
Auf jeden Fall.
Also Vorbilder wäre zu viel gesagt, aber so ein bisschen so Leute, die dich einfach da inspirieren.
Ja, natürlich, also ich lese tatsächlich immer schon sehr viel und könnte jetzt sehr, sehr ausführlich, da können wir eine eigene Sendung so machen, in der ich nur erzähle,
wenn ich
so gut sehr finde. Aber also um so ein paar Sachen zu nennen, mich hat insbesondere als Jugendlicher immer, war ich sehr großer Max-Gold-Fan, weil ich fand, wie er mit Sprache umgeht, immer ganz fasziniert, habe mir gedacht, wie macht man das? Das war so ein bisschen, da stand ich vor, wie so ein Kind vor einem Magier und dachte, wie geht das? Und ich glaube, dass das auch so eine Triebfeder ist, dass man bei Leuten manchmal denkt so, okay, das ist ja fantastisch. Wie kann man so eine Kurzgeschichte oder so ein Gedicht, wie geht das überhaupt? Und dann zu gucken, wie kann man selber sowas entwickeln? Wie kann man selber vielleicht lernen zu zaubern, um im Bild zu bleiben? Das hat mich da bewegt. Natürlich als jemand, der auch viele Gedichte schreibt, gibt es auch da viele Vorbilder, zum Beispiel Christian Morgenstern, Mascha Kalecko, oder auch Heinz Erhardt, der keinen so guten Ruf hat in der Literatur, weil er eben auch den man aus lustigen Filmen kennt, als den lustigen Onkel, der alberne Sachen macht. So, hat aber auch sehr schöne und sehr lustige Geschichten. Und insofern, genau, habe ich viele, viele Vorbilder aus der Richtung. Glaub, jemand, der so die Mischung aus Belletristik und Sachbuch als Humorautor für mich sehr gut verkörpert, ist Douglas Adams, der Per Anhalter durch die Galaxis geschrieben hat, was ich unglaublich lustig immer fand. Auch da immer gedacht, das kann man gar nicht, so lustig kann man gar nicht sein. Also wie geht das? Und er hat aber was nicht so präsent ist wie Per Anhalter durch die Galaxis oder vielleicht der elektrische Mönch oder andere Belletristik, die er geschrieben hat. Er hat ein sehr schönes Sachbuch geschrieben, das heißt Die Letzten ihrer Art, über aussterbende Tierarten. Er ist dann für ein paar Jahre mit einem Naturforscher durch die Welt gereist und hat tatsächlich aussterbende Tierarten gesucht und dann darüber geschrieben. Das ist genau ein sehr wichtiges Buch tatsächlich über ein sehr ernstes Thema. Und das finde ich immer auch eine sehr hohe Kunst und etwas, was ich gerne auch schaffen möchte in meinen eigenen Werken, ja, eine gewisse Leichtigkeit beizubehalten, aber auch ernste Themen zu verhandeln.
Weg mal von den tatsächlichen Vorbildern hin zu, ja, zu dem, was du jetzt aktuell vielleicht gerade gerne liest. Also welche Bücher machen dir gerade Spaß, haben dir Spaß gemacht, haben dich in irgendeiner Art und Weise bewegt? Was würdest du sagen? Also ehrlich, das solltet ihr jetzt wirklich mal gelesen haben, weil es ist einfach.
Das Buch aus der Poetry Slam Szene, das mich im Moment am meisten begeistert hat, ist auf jeden Fall Salonfähig von Elias Hirschel, einem österreichischen Autor, der einen Roman geschrieben hat, der, man darf das, glaube ich, so formulieren, der von der aktuellen politischen Elite in Österreich handelt. Es geht ein bisschen um Sebastian Kurz und all die Vorgänge um ihn herum, aber ohne, dass Sebastian Kurz darin vorkommt. Es wird auf eine wunderbare und lustige und abgefahrene Art und Weise erzählt. Ist vollkommen zu Recht auch so erfolgreich, wie es ist, einer der größten Bestseller gerade in Österreich, aber auch hier in Deutschland auf dem Buchmarkt angekommen und finde ich, sehr gutes Beispiel dafür, dass es auch gelingen kann, dass Leute, die beim Poetry Slam gestartet sind, auch sehr gute Romane schreiben. Da kann ich nur zu einladen, das zu lesen, einfach auch unabhängig von irgendwelchen Poetry Slam Fragen und unabhängig von der Frage, ob man sich für österreichische Innenpolitik interessiert,
Das wollte ich nämlich gerade fragen, wem würdest du das Buch empfehlen, ja?
Allen. Also wirklich, es ist okay. Ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gut geschriebener, kurzweiliger Roman, bei dem man immer wieder davor sitzt und verblüfft ist und staunt. Also das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt viele tatsächlich. Gerade habe ich ja schon Douglas Adams ans Herz gelegt, kann ich weiterempfehlen. Ich mag, ich habe vorhin schon Science Fiction erwähnt, das war kein Zufall, ich bin auch großer Science Fiction Fan. Da ist gerade ein Buch erschienen, das heißt Leviathan Falls. Der Leviathan fällt, wird es wahrscheinlich dann auf Deutsch heißen, wenn es auf Deutsch erscheint. Es ist bis jetzt erst nur auf Englisch erhältlich von James S.A. Corey. Es ist der 9. Teil einer sehr umfangreichen Serie von Science-Fiction-Büchern, die auch unter dem Namen The Expanse eine sehr erfolgreiche Fernsehserie geworden sind. Die ersten paar Bücher sind also als Serie tatsächlich auch verfilmt. Und da die Serie mit dem 9. Teil schließt, habe ich diesem Buch lange entgegengefiebert. Es ist ja so, dann, dass man dann über viele Jahre so eine Buchreihe verfolgt. Sagen wir mal so, es ist ein kleines bisschen wie Game of Thrones. Gar nicht in der Art und Weise, wie es geschrieben ist oder so. Es hat auch ein komplett anderes Thema. Aber es ist eben so eine Reihe aus sehr umfangreichen Romanen mit dem Unterschied, dass diese Reihe tatsächlich abgeschlossen ist jetzt. Was ich an dieser Geschichte sehr gerne mag, warum ich denke, das ist fantastische Science Fiction, ist, dass es nicht nur darum geht, dass irgendjemand ein tolles Raumschiff hat und den Weltraum erkundet, sondern es wird sich auch sehr ausführlich darüber Gedanken gemacht, wie die menschliche Gesellschaft sich weiterentwickeln könnte in den nächsten 200 Jahren. Ja, ist auf eine ganz, ganz spannende Art und Weise umgesetzt. Auch sprachlich, auch da geht es darum, wenn Leute ja von der Erde losgekoppelt irgendwo anders auf einem anderen Planeten leben, entwickelt sich die Sprache vielleicht anders. Um ein Beispiel zu nennen für das, was ich mit gesellschaftlicher Entwicklung meine, auch es geht da eben auch um so private Sachen. In diesem Buch kommt zum Beispiel vor, dass Leute in Beziehungen sind, in denen mit mehr als zwei Leuten. Das heißt, so große Polybeziehungen sind total normalisiert. Das sind dann einfach fünf Leute in einer Beziehung. Das kommt aber gar, darum geht es gar nicht. Also das passiert nur so am Rande. Das ist einfach so.
Das ist einfach so.
Genau. Und das finde ich ganz, ganz spannend, dass so eine Diversität, die sich normalisiert hat in der Gesellschaft, dass, ja, dass das so, ja, miterzählt wird. Das ist kein Buch, was irgendwie von Diversität in der Gesellschaft handelt, aber es transportiert das. Und das mag ich sehr gerne daran.
So eine Offenheit, ne? Ja.
So eine Offenheit und wo oft Menschen, die einer Minderheit angehören, zu Recht beklagen, dass wenn sie mal vorkommen in einem Buch, in einer Serie, in einem Film, wenn diese Minderheit mal repräsentiert wird, dann geht es immer nur darum, dann geht es auch thematisch darum, dass sie in dieser Minderheit angehören.
Ja.
Und es ist gar nicht so, dass, dass jemand auch eine Transperson sein kann, auch ganz andere Geschichten erlebt, in denen es nicht nur darum geht, wie es ist, dass man trans ist. Genau, das gelingt ganz hervorragend. Das ist eines der besten Beispiele, die ich dafür tatsächlich kenne.
Wie liest denn du? Also liest du ein Buch nach dem anderen oder liest du auch mal parallel?
Gute Frage. Ich lese auch parallel tatsächlich. Und ich schreibe auch parallel. Das heißt, manchmal sitze ich an einem Sachbuch zum Beispiel und dann fällt mir ein Gedicht ein. Und das ist eigentlich sogar etwas, was bei mir ganz natürlich zum Schreibprozess dazugehört. Weil ich, sagen wir mal, wenn ich die Tür aufmache und die Ideen rauskommen, dann passen nicht alle Ideen in den Text, den ich gerade schreibe. Und dann habe ich immer sozusagen ein zweites Dokument auf oder einen zweiten Zettel zur Hand, wo ich dann aufschreibe so, das könnte man noch vielleicht mal anders umsetzen. Aus dieser Idee, die mir gerade eingefallen ist, könnte man noch ein Gedicht machen, während ich eigentlich gerade an einem Sachbuch sitze. Und das finde ich, beißt sich überhaupt nicht. Und so ist es beim Lesen auch. Also, dass man irgendwie so ein 1000-Seiten-Buch nicht irgendwie an einem Tag liest, ist klar. Und dass ich dann irgendwann, wenn ich da mal vielleicht eine Stunde oder zwei drin versunken war, so dann wieder auftauche und dann vielleicht irgendwann später denke, so jetzt würde ich gerne noch ein bisschen lesen, aber vielleicht nicht nochmal 2 Stunden lang mich in diese Geschichte vertiefen. Sondern vielleicht einfach ein paar Gedichte. Also so eine Abwechslung zu haben, ja, finde ich für mich ganz wichtig. Ich verstehe total, wenn Leute sagen, dass sie das nicht machen wollen. Ist genauso legitim und ich finde es auch absolut okay, wenn Leute sagen so, ich lese eigentlich nur gerne Fantasy und ich möchte überhaupt mit Lyrik will ich nichts zu tun haben. Oder Humor,
okay, klar.
Ja. Humor ist nicht so meins.
Was sehr schade
ist auch
wäre,
okay.
Aber geben tut es auch, klar, ja.
Ja, und das zieht sich bei mir aber durch alle Bereiche durch. Also ich bin auch jemand, der zum Beispiel jetzt nicht eine Lieblingsmusikrichtung hat, sondern ich höre gerne Jazz, aber ich höre gerne auch Punkrock. Und ich höre aber auch gerne Hip-Hop und höre auch gerne elektronische Musik. Und das ist total stimmungsabhängig. Auch genau wie ich gerade übers Lesen und Schreiben gesagt habe, das kommt immer auf die Situation an und auf das, ne, worauf man gerade Lust hat. Und ja, wie gesagt, total legitim, wenn Leute einen anderen Geschmack haben da so, aber meiner ist immer sehr, sehr bunt gemischt.
Das ist so ein bisschen, finde ich, ist schon auch so ein bisschen so ein Plädoyer für Offenheit und Neugier. Das sollte man sich schon, glaube ich, so ein kleines bisschen auf die Fahne schreiben, oder? Ein bisschen neugierig sein auf das, was es so gibt. Vielleicht nicht nur bei einem Genre festkleben, sondern anderen vielleicht auch mal eine Chance geben, ja. Wäre ich jetzt persönlich zum Beispiel ein großer Freund davon. Also ich bin selber auch sehr neugierig und denke mir so, wow, was gibt's alles noch, ja?
So. Genau, also ich sehe das auch so. Wichtig ist und spannend sein kann, auch so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, weil man sich da tut, weil man über die Sachen, die man nicht kennt, naturgemäß wenig weiß. Das heißt, wenn man denkt so, ja, weiß ich nicht, mit Jazz kann ich nichts anfangen, dann wäre die zweite Frage erstmal, was hast du für, also welchen Jazz hast du denn schon gehört? So, und ich glaube, Jazz ist ein sehr gutes Beispiel, was viele Leute sofort sagen so, nee, Jazz, nee, das mag ich nicht. Wo ich im nächsten Schritt Jazz-Lieder einspielen könnte und Leute sagen so, das klingt gut. Lyrik ist ein zweites Beispiel, wo Leute sagen so, nee, Poesie, das ist nicht so meins. Die Arme verschränken und sagen so, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Wo man sofort dann aber Beispiele nennen kann und Leuten ein Gedicht vorlesen kann, wo sie sagen, ja, doch, das gefällt mir. Das heißt also, man beschränkt sich selber, weil man über die Sachen, die man nicht kennt, höchstens ein Vorurteil haben kann. Und diese zu hinterfragen, ist auf jeden Fall immer ein richtiger Schritt. Nicht nur bei Literatur, auch im Leben.
Genau. Hey, das ist das magische Schlusswort, Sebastian. Ja. Besser geht nicht.
Schön.
Ja, wir sagen an der Stelle nämlich jetzt einfach mal vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit und ich hoffe, wir hoffen, ihr da draußen auch, wie ihr das alles verfolgt habt. Wir verlinken es natürlich zu den Büchern, zu Sebastian, damit ihr nicht lange suchen müsst, sondern ihn sofort findet, wenn ihr ihn nicht schon längst gefunden habt. Und wir nehmen die Idee mal mit, über die Bücher zu sprechen. Vielleicht machen wir nochmal Teil 2, genau. Wir wünschen dir jetzt einfach alles Gute für deine Tour, auf dass auch alle deine Termine stattfinden können und dass es da nicht wieder irgendwas gibt, dass einer sagt, ne, das ist jetzt aufgrund der aktuellen Situation, dürfen irgendwie Live-Termine nicht stattfinden. Wir hoffen einfach das Beste für dich und freuen uns, wenn wir dich überall sehen und dich verfolgen können. Hab vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke euch. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Danke.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.